Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Change mit positiver Psychologie und Systemtheorie. Eine kluge Kombination von Eva Schielein.
Unter Organisationsentwicklern und Entwicklerinnen, Beratern und Beraterinnen gibt es einen Zankapfel, einen scheinbar unüberwindlichen Gegensatz. Jene, die eher systemtheoretisch orientiert sind, sind der Meinung, dass Kollegen, die eher psychologisch denken, einen naiven Blick haben, dass sie sich nur auf den Menschen, dessen Mindset und Fähigkeiten fokussieren und ignorieren, dass das Verhalten von Menschen zu einem Großteil durch die organisationalen Strukturen geprägt wird. Umgekehrt werfen diejenigen, die eher psychologisch orientiert sind, den systemtheoretisch Denkenden vor, dass die Systemtheorie, auf die sie sich stützen, unmenschlich und kalt sei, da sie den Menschen und dessen Emotionen ignoriere. Die Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Denkrichtung begegnen sich mitunter wie Fans gegnerischer Fußballclubs. Sie glauben, die Weltsicht der anderen Seite genau zu kennen und werten diese vorurteilsvoll ab.
Doch der Gegensatz, der in dem Streit heraufbeschworen wird, ist eigentlich gar keiner. Vielmehr ist das integrative Potenzial beider Denkrichtungen groß, denn sowohl die psychologische Sichtweise und hier vor allem die Sichtweise der positiven Psychologie wie auch die systemtheoretische Sichtweise orientieren sich bei ihrer Suche nach Lösungen an Potenzialen und vorhandenen Ressourcen.
Bei der positiven Psychologie geht es originär um Potenziale und Ressourcen auf der Ebene des Individuums. Positive Psychologie ist, verkürzt gesagt, die Wissenschaft davon, was, warum gut läuft im Leben von Menschen. Welche Eigenschaften, welche Einstellungen und Erfahrungen steigern ihr Wohlbefinden, ihre Zufriedenheit, ihre Leistungsfähigkeit? Wahrscheinlich am bekanntesten ist das Konzept der sogenannten Charakterstärken. Eigenschaften wie Neugier, Lernfreude, Ausdauer, Fairness und Dankbarkeit. Durch den Nachweis des Zusammenhangs von Charakterstärken und optimaler menschlicher Entwicklung räumte die positive Psychologie mit der verbreiteten Überzeugung auf, dass Menschen leistungsfähiger werden, wenn sie an ihren Schwächen arbeiten. Und nachdem die Wirkung von Stärken auf das subjektive Wohlbefinden erkannt war, konnte auch ein positiver Zusammenhang zwischen der Anwendung ausgewählter Stärken und individueller Arbeitszufriedenheit und Leistungsbereitschaft nachgewiesen werden. Dieser Zusammenhang ist vermutlich einer der Gründe dafür, dass sich die positive Psychologie auch in der Arbeitswelt wachsender Beliebtheit erfreut.
Ein weiteres bekanntes Konzept der positiven Psychologie ist PERMA, kurz für Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning und Accomplishment. Zu Deutsch also positive Emotionen, Engagement, positive Beziehungen, Sinnerleben und Zielerreichung. All dies sind der Forschung zufolge persönliche Qualitäten, die zu einem höheren subjektiven Wohlbefinden, zum Erleben von Zufriedenheit und Empowerment beitragen und die es sich daher lohnt, auch im Arbeitskontext gezielt zu fördern.
Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass etwa das Coaching von Einzelpersonen und Teams nach Grundsätzen der positiven Psychologie im Kontext organisationaler Veränderungsprozesse eine hervorragende, begleitende Vorgehensweise ist. Wenn sich aber Organisationsentwicklerinnen und Organisationsentwickler im Rahmen von Veränderungsprozessen ausschließlich auf Persönlichkeitsdynamiken fokussieren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Change scheitert. Denn Phänomene in Organisationen lassen sich nicht allein über menschliches Verhalten und die Psyche erklären. Dementsprechend lassen sie sich auch nicht über diesen Hebel bearbeiten. Warum das so ist, erschließt sich, wenn man auf die andere Seite der Debatte schaut, die systemtheoretische.
Systemtheoretisch lassen sich lebende und lebenvoraussetzende Systeme in drei Typen unterteilen. Biologische Systeme, also Organismen, die Zellen und Organe reproduzieren. Psychische Systeme, also das Bewusstsein, das Wirklichkeitskonstruktionen und Emotionen reproduziert. Und soziale Systeme, etwa Teams, Familien und Organisationen, die Kommunikation reproduzieren, deren Funktion wiederum in der Koordination von Aktionen und Akteuren besteht.
Menschen sind nach diesem Verständnis kein System. Vielmehr sind bei ihnen das System Organismus und das psychische System relativ fest gekoppelt. Und zwischen Mensch und sozialem System, etwa einer Organisation, besteht eine lose Kopplung. Mitarbeitende und Führungskräfte sind somit keine Bestandteile des Systems Organisation. Sie gehören vielmehr zu dessen relevanter Umwelt.
Das soziale System Organisationen verhält sich autopoietisch. Es reproduziert Kommunikationen autonom aufgrund seiner Strukturen. Es bringt emergent Spielregeln hervor, die sich stabilisieren und das Verhalten einer Vielzahl von Akteuren regeln. Und zwar egal, wer an der Kommunikation teilnimmt. Das Spiel spielt die Spieler. Dass sowohl das autopoietische System Organisation wie auch das autopoietische System Psyche als Pars pro Toto für den Menschen operativ geschlossen und strukturdeterminiert sind, verhindert laut dem systemischen Organisationsberater Fritz B. Simon, dass die beiden Systeme linear kausal aufeinander wirken können.
Und dennoch verändern sich autopoietische Systeme unter Umweltdruck. Die Psyche des Chief Executive Officer kann für eine Organisation durchaus eine relevante Umwelt sein, ebenso wie es Markteinbrüche oder Gesetzesänderungen sind. Sie kann als externe Irritation das System verändern, sofern sie dort Anschluss findet. Will heißen, wenn der Impuls für die Strukturen im Innen funktional ist, führt er dort zur Anpassung.
Soziale Systeme können also aus psychischen Systemen Impulse annehmen, sie sind sogar angewiesen auf menschliche Impulse. Dass sich Menschen allerdings stärker an die Kommunikationen des sozialen Systems anpassen, als es andersherum der Fall ist, ist, neben der Sichtweise, dass sie nicht Teil, sondern Umwelt von Organisationen sind, die Erklärung dafür, dass man viel Geld, Aufwand und Motivation vergeudet, wenn man zum Zweck organisationaler Veränderung Trainings und Coachings durchführt. Denn damit bearbeitet man nicht die Organisation, man bearbeitet ihre Umwelt.
Wer Organisationen verändern will, sollte daher die Interventionsebenen nicht verwechseln, kommt aber trotzdem nicht an der relevanten Umwelt, sprich den Menschen, vorbei. Blickt man von der Warte der Systemtheorie auf die Sache, sind Menschen jedoch nicht als Ziel von Veränderungsmaßnahmen wichtig, sondern als deren aktive Gestalter und Gestalterinnen.
Der Grund? Wie zuvor bereits erläutert, muss man auf der Ebene des sozialen Systems Organisation ansetzen, wenn man will, dass sich eine Organisation verändert. Allerdings funktioniert auch das nicht im Sinne simpler Ursache-Wirkungsmechanismen nach dem Muster »Wenn A, folgt B«. Ursachen und Wirkungen verhalten sich im System Organisation nicht linear zueinander, vielmehr gibt es zirkuläre Ursache-Wirkungsmechanismen. Die Ursache ist die Wirkung, ist die Ursache von Ereignissen. Ist etwa die wiederkehrende Forderung nach mehr Eigenverantwortung der Geschäftsleitung die Ursache dafür, dass in der Belegschaft immer wieder nach klaren Rahmenbedingungen gerufen wird? Oder ist es umgekehrt? Es lässt sich nicht sagen. Auch das ist ein Grund dafür, dass es wenig Sinn hat, Ursprünge des Verhaltens einzelner Beteiligter zu analysieren und diese zu bearbeiten.
Sehr sinnvoll ist es dagegen, Muster zu bearbeiten. Doch auch das klappt nicht über simple, wenn ich A tue, passiert B, Logiken. Dass das autopoietische System Organisation Kommunikation autonom ausbildet, bedeutet unter anderem, dass sich dort zahlreiche Entscheidungsprämissen etabliert haben. Also Prämissen, die das Verhalten der Organisationsmitglieder steuern, über die aber selbst niemals direkt entschieden wurde und über die auch nicht entschieden werden kann. Dazu zählen etwa informale Kommunikationswege, informale Routinen und informale Werte, Normen und Regeln. Systemtheoretisch spricht man von unentscheidbaren Entscheidungsprämissen, denen die entscheidbaren Entscheidungsprämissen gegenüberstehen, wie offizielle Kommunikationswege, Strategien, Prozesse und Strukturen.
Der Knackpunkt? Will man Change erreichen, bleibt einem nichts anderes übrig, als auf der Ebene der entscheidbaren Entscheidungsprämissen anzusetzen und dann zu beobachten, was geschieht. Idealerweise tut man dies in systemischen Schleifen von Hypothesenbildung, Interventionsplanung, Interventionsdurchführung, Retrospektive und Iteration.
Wo da der Mensch ins Spiel kommt? Um kluge Entscheidungen über Impulssetzungen möglich zu machen, ist es unabdingbar, eine große Anzahl Menschen einzubeziehen. Dies ist schon deswegen wichtig, weil Wirklichkeit nicht einfach da ist. Wirklichkeit wird als Annahme über die Welt von psychischen wie auch sozialen Systemen konstruiert. Sie wird konstruiert auf Basis von Bezeichnungen und Unterscheidungen. Was ist ein Baum, was nicht? Was ist ein Team, was nicht? Und sie wird konstruiert, indem bestimmte Erklärungen im Sinne von Kausalitäten für die Entstehung von Phänomenen angenommen werden.
Diese Wirklichkeitskonstruktionen oder auch Landkarten können allerdings voneinander abweichen. Ein Team etwa mag seine Demotivation im Sinne zirkulärer Ursache-Wirkungsmechanismen anders erklären als seine Führungskraft. Ergo ist es nötig, möglichst viele Sichtweisen bewertungsfrei in die Kommunikation zu bringen. Denn erst die intensive Auseinandersetzung über verschiedene Annahmen von Wirklichkeit ermöglicht am Ende gute Entscheidungsprozesse. Welche Muster sollen unterbrochen, welche eingeführt werden? Und auch, brauchen wir zur Unterstützung der Veränderung auch individuelle Maßnahmen wie Coachings, Teamentwicklungen und Trainings? Im Zuge von Veränderungsvorhaben sollte man daher vor allem eines tun: Räume schaffen, in denen Metakommunikation, Feedbackschleifen und Selbstreflexion, kurz Beobachtung zweiter Ordnung, möglich wird.
Hier kommt die positive Psychologie ins Spiel, genauer gesagt die Positive Organizational Scholarship, kurz POS. Diese um Kim E. Cameron entstandene Denkschule geht über das Individuum hinaus, denn sie erforscht, wie Organisationen und deren Mitglieder positive Ergebnisse erzielen können. Positiv im Sinne der Organisation und ihrer Ziele und positiv im Sinne des Wohlbefindens der Organisationsmitglieder. POS nimmt daher neben den Stärken und Potenzialen von Individuen auch die Potenziale und Stärken ins Visier, die in der Arbeitsorganisation, den Prozessen, den Routinen, den Strukturen, der Strategie der Organisation liegen. Nach POS-Verständnis geht es letztlich darum, in Unternehmen Positive Organizing zu ermöglichen. Das heißt, sie in einem anfangs begleiteten, theoriegeleiteten Prozess darin zu unterstützen, die Fähigkeit aufzubauen, selbst organisiert und potenzialorientiert Veränderungen zu bewirken. Eine Fähigkeit, die idealerweise dann auch langfristig besteht.
Interessanterweise gibt es bereits ein bekanntes Format für die praktische Umsetzung von POS: Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry, kurz AI, ist ein Großgruppenverfahren zur Organisationsentwicklung, das der Grundidee folgt: Menschen und Organisationen sind effektiver und kreativer, wenn sie sich auf ihre Stärken, Erfolge und das, was bereits gut funktioniert, konzentrieren, statt auf Probleme und Mängel. Geht man davon aus, dass Realität sozial konstruiert wird, wird nachvollziehbar, welche gestalterische Kraft der Ansatz entfalten kann. Denn konstruktivistisch gedacht beeinflusst die Art und Weise, wie Menschen über ihre Organisation sprechen, ihre Realität. Wenn also der Fokus auf Stärken und Erfolgen liegt, steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das System in eine positive Richtung bewegt.
Positive Organizing eignet sich zur Bearbeitung verschiedener Change-Anliegen. In kleineren Firmen können damit auch strategische Fragen bearbeitet oder neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. In Großunternehmen ist das in der Praxis eher unwahrscheinlich, da dort neue Strategien und Geschäftsmodelle meist in Zusammenarbeit mit darauf spezialisierten Beratungsfirmen eingeführt werden und erst im Nachgang, wenn überhaupt, die Anpassung der organisationalen Prozesse vorgenommen wird. POS wie auch AI sind dennoch für manche Themen nicht der richtige Ansatz. Ruth Seliger etwa verweist darauf, dass das Verfahren für Vorhaben, die womöglich Verlierer produzieren, ungeeignet ist. Etwa Programme zur Kostensenkung und zur Reorganisation oder Kriseninterventionen. Auch verdeckte Konflikte in Organisationen sind ein Kontrapunkt. Umgekehrt ist generell darauf zu achten, mit Positive Organizing, respektive AI, kein Klima der Konfliktvermeidung zu erzeugen.
Appreciative Inquiry wird üblicherweise in 4 Phasen durchgeführt. Schaut man sie sich vor dem Hintergrund positive Psychologie und Systemtheorie an, erkennt man, sie zahlen auf das ein, was beide Denkrichtungen im Kontext von Veränderungen als sinnvoll nahelegen.
AI Phase 1. Discovery. Erkunden und verstehen. Initial geht es bei Appreciative Inquiry darum, gemeinsam zu erkunden und sichtbar zu machen, welche positiven Unterschiede in der Organisation bereits vorhanden sind. In gegenseitigen wertschätzenden, also appreciative, Interviews werden die Schätze der Organisation und auch die der Organisationsmitglieder ergründet. Wertschätzende Fragen zur Organisation können beispielsweise sein: Was sind bereits jetzt die größten Erfolge oder Errungenschaften unserer Organisation? Oder wie konnte eine Krise außergewöhnlich erfolgreich bewältigt werden? Abschließend werden die Teilnehmenden darum gebeten, einen positiv konnotierten Leitsatz, auf Englisch Affirmative Topic genannt, zu entwickeln, der den gesamten Veränderungsprozess als ansprechendes Leitmotiv begleitet. Manchmal ergeben sich Diskussionen und die Auswahl eines Leitsatzes wird vertagt. Manchmal wird ein Leitsatz gewählt, der noch nicht vollkommen ist. Das ist okay, denn Offenheit und Iteration sind wichtige Elemente des gesamten Prozesses.
Aus der Perspektive der positiven Psychologie werden in Phase 1 alle Themen aus PERMA adressiert. Gleich die ersten Fragen können positive Emotionen wie Neugier, Spaß und Zuversicht aktivieren. Engagement wird durch den radikalen Fokus auf Stärken gefördert. Das kann sowohl die Motivation der Akteurinnen und Akteure als auch ihre Bindung zur Organisation stärken. Durch wiederholte Fragen wird an die gemeinsam erlebte Geschichte erinnert, was verbindend wirkt. Überhaupt kann die ko-kreative Arbeit in allen Phasen dazu beitragen, Interaktionen als Stärken zu erleben. Die gemeinsame Entwicklung eines Leitsatzes, aber auch das Wissen um die eigene Verantwortung für den Veränderungsprozess kann die Selbstwirksamkeit aller Akteurinnen und Akteure fördern und Sinn stiften. Der aktive Austausch über positive Unterschiede ruft Erfolge in Erinnerung.
Aus systemtheoretischer Perspektive erhöht der Umstand, dass selbstorganisiert gemeinsame Erinnerungen in die Kommunikation gebracht werden, die Wahrscheinlichkeit der Anschlussfähigkeit weiterer Prozessschritte. Denn das soziale System Organisation kann Erfahrungen, Emotionen und so weiter nur dann verarbeiten, wenn sie in Kommunikation transferiert werden. Der gemeinsame Blick in die Vergangenheit ist ein wirksames Instrument, um sich als Organisation zu verstehen. Denn Organisationen haben ihre Erinnerungen in ihren Strukturen und ihren Umwelten, den psychischen Systemen, abgelegt. Letztlich wird, und das gilt für den gesamten Prozess, die Lernfähigkeit des sozialen Systems durch Metakommunikation über die Organisation und ihre höchst relevante Umwelt, die Mitarbeitenden, befeuert. Gleichzeitig werden verschiedene Interventionsebenen durch die gezielten Fragen zu Potenzialen und Stärken von Einzelpersonen, Teams und der Organisation berücksichtigt.
AI Phase 2. Dream. Visionieren. Jetzt kann ein positives Bild der organisationalen Zukunft entstehen. Fragen, die nun gestellt werden, lauten zum Beispiel: Erinnert euch an die vorhandenen Potenziale in unserer Organisation. Stellt euch nun die bestmögliche Organisation der Zukunft vor. Seid dabei mutig und setzt euch keine Grenzen. Der Prozess kann sowohl individuell als auch für die Organisation belebend sein, wobei das Ergebnis gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist das gemeinsame Durchlaufen eines Prozesses, indem positive Emotionen aktiviert werden, die Motivation schaffen und helfen, selbstorganisiert weitere Schritte zu unternehmen.
Aus der Perspektive der positiven Psychologie können durch die Aktivierung von positiven Emotionen und Stärken Perspektiven erweitert werden. Geschichten von positiven Unterschieden, die als sinnvoll erlebt werden, können bereits kraftvoll genug sein, um die Organisationskultur implizit zu beeinflussen.
Aus systemtheoretischer Perspektive gilt: Indem Geschichten über eine mögliche Zukunft erzählt werden, wird das soziale System über Ziele, etwa ein gemeinsames Bild der zukünftigen Organisation, gekoppelt und nicht über die deterministischen Wege zum Ziel. Mögliche Wege zum Ziel, Impulse für Veränderungen, werden später von den Akteurinnen und Akteuren selbst erarbeitet.
AI Phase 3. Design. Gestalten. In Phase 3 entstehen kreative Ideen, wie die Vision umgesetzt werden kann. Aufgrund der Vielzahl der Akteurinnen und Akteure aus vielen Bereichen können unterschiedliche Spielregeln der Organisation gleichzeitig bearbeitet werden. Gemeinsam werden sogenannte provokative Vorschläge entwickelt. Möglichkeitsvorschläge, die das Beste von dem, was ist, identifiziert in Phase 1, mit dem, was sein könnte, was in Phase 2 entwickelt wurde, verbinden. Provokative Vorschläge präsentieren klare, überzeugende Bilder davon, wie die Dinge sein werden, und stellen dabei sicher, dass die Faktoren, die zu Beginn der Appreciative Inquiry als lebendig und wertvoll gefunden wurden, wiedergefunden werden können. Beispiele sind Sätze wie: Wir analysieren Fehler und sprechen darüber, um aus ihnen zu lernen.
Oft werden in Phase 3 auch Vorschläge entwickelt, die sich auf die Kultur der Organisation beziehen. Etwa: Wir praktizieren wertschätzende Kommunikation. Dass Kulturthemen und alles, was in Organisationen informal abläuft, nur indirekt über entscheidbare Entscheidungsprämissen wie Programme, formale Kommunikationswege und so weiter gesteuert werden können, muss dabei beachtet und sollte vom Prozessbegleiter thematisiert werden. Generell kann es lohnend sein, in Phase 3 gedankliche Strukturierungshilfen zu den Interventionsebenen anzubieten und entsprechend geordnet darüber nachzudenken, welche Maßnahmen auf der Ebene von Programmen sowie formalen und informalen Kommunikationswegen sinnvoll wären, um das angestrebte Zukunftsbild zu erreichen.
Aus der Perspektive der positiven Psychologie erleben die Akteurinnen und Akteure hier als Gestaltende ihrer eigenen Zukunft eine hohe Selbstwirksamkeit, was wiederum zu neuen Perspektiven und zu größerer Nachhaltigkeit der entwickelten Vorschläge führen kann.
Aus systemtheoretischer Perspektive kann die große Anzahl von Akteurinnen und Akteuren mit ihren Stärken, Erfahrungen und Kompetenzen dazu verhelfen, dass eine hohe Problemlösungskompetenz zum Einsatz kommt, die auch noch über die Appreciative Inquiry hinauswirkt. Außerdem wird durch ein hohes Maß an Kommunikation unter den Anwesenden auf organisationaler Ebene Exploration ermöglicht, wie sie sonst eher in kleineren Interaktionssystemen, etwa Teams, stattfindet.
AI Phase 4 – Destiny – Planen. In der vierten Phase werden Interventionsstrategien entwickelt, also entweder Unterbrechungen oder Veränderungen bestehender Muster. Hier werden also konkrete Aktivitäten beschlossen, darunter gegebenenfalls begleitende Trainings und Coachings. Es werden Projekte aufgesetzt und Zuständigkeiten geklärt. Im Anschluss an die Appreciative Inquiry werden von den Beteiligten selbst organisiert Vorschläge als Fokusthemen bearbeitet. Jedes einzelne Fokusthema wird, wenn die Bearbeitung als Prozess bzw. Projekt gestaltet wird, wiederum Reflexionsschleifen erfordern, die im Stil agiler Retrospektive gehalten werden können.
Mit dem Instrument der Retrospektive ist Organisationen und Teams eine Möglichkeit der Beobachtung zweiter Ordnung, des Lernens und der Gestaltung von Veränderungsprozessen gegeben. Solche Ausprägungen von Reflexionsschleifen in die Spielregeln der Organisation aufzunehmen, kann die generelle Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit der Organisation dann auch langfristig vergrößern. Oder anders ausgedrückt: Stärken- und Potenzialorientierung lässt sich auch in die Routinen, also den entscheidbaren Entscheidungsprämissen von Organisationen, überführen. Sie hatten den Artikel Change mit positiver Psychologie und Systemtheorie – eine kluge Kombination von Eva Schielein aus der Ausgabe Dezember 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Neustart für die Arbeitswelt, Schluss mit Weiter so und Zukunftsresilienz – die Kunst der Zuversicht.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.